Ich glaube, der Titel allein sagt schon irgendwie schon eine Basis eigentlich für eine wahrscheinlich sehr anregende Diskussion, die wir nachher haben werden. Ich versuche jetzt in diesem Vortrag ein bisschen so die Grundlagen zu schaffen, warum wir den Ultraschall brauchen. Ich selber bin ein großer Freund des Ultraschalls und forciere ihn eigentlich auch, also im Vergleich zu den anderen Modalitäten, die uns zur Verfügung stehen. Zu Beginn möchte ich noch mal ganz kurz auf die Pathogenese eingehen von der RA, weil das wichtig ist, um halt wirklich dann auch die radiologischen Zeichen zu entdecken, zu erkennen. Wir haben im Frühstadium durch Zytokine die Entzündungskaskade, die ins Rollen kommt. Wir haben eine Hyperämie, Erguss. Es kommt zu einer Synovialproliferation, wo Gefäße einsprossen, eine Hypervaskularisation. Und meistens setzt sich das gerade bei diesen Bare Areas nieder. Das sind die sogenannten... Das sind die sogenannten nicht knorpelüberzogenen Anteile intraartikulär, wo dann auch diese Erosion zu Beginn zu sehen sind. Hier im fortgeschrittenen Stadium kommt es meistens zu einer Gelenkspaltverschmälerung. Ursächlich ist hier ein Knorpelschaden, warum dann auch der Gelenkspalt schmäler wird. Und hier sehen wir schon sehr deutlich schön diese Erosion in typischer Lokalisation. Noch einmal die ganz verschiedenen Veränderungen, die wir sehen in der Bildgebung. Die Hyperämie, Gelenkserguss, das alles hier sozusagen sind die Frühveränderungen. Ich habe das Knochenmark zudem auch mit hineingenommen, weil man das in der Magnetresonanz sehr schön sehen kann. Im Ultraschall ist dies nicht möglich. Die Gelenkspaltverschmälerung schon im fortgeschrittenen Stadium, dann mit dem Knorpelschaden. Frühe Erosion, Präerosionen, meistens sind sie irgendwie durch subkortikale Zysten zu erkennen, durch ein umschriebenes Knochenmark, was dann zystisch wird, im späteren Stadion die frischen Erosionen, die nicht geglättet sind und dann später die sklerosierten, geglätteten Erosionen und im Endstadion dann Destruktion, Mutilation und die Fehlstellung von den Gelenken. Warum ist es denn so wichtig, dass wir die Bildgebung überhaupt so früh einsetzen? Der Klaus Machold hat jetzt erst rezent wieder publiziert, dass es in 20 Patienten doch zu einer Heilung kommen kann, wenn man sehr früh mit der Therapie beginnt und eine Remission in bis zu 75% der Patienten sogar erzielt werden kann. Wichtig ist, dass man gerade sehr früh beginnt mit der Therapie bei der erosiven und destruierenden Erkrankung, um eben genau diese Gelenksdestruktion zu verhindern. Das heißt, je früher mit der Therapie begonnen wird, desto besser ist dann auch das klinische Outcome vom Patienten. Und in der Bildgebung, wie gesagt, kann man halt diese frühen Zeichen der rheumatoiden Arthritis dann auch schon sehen. Diese früh ein Zeichen, das sind die reversiblen Veränderungen hier, die Hyperämie, was ich vorhin schon aufgezählt hatte. Und da haben wir die verschiedenen diagnostischen Modalitäten, wie zum Beispiel den Ultraschall, die Magnetresonanz oder auch die Projektionsradiographie oder das Röntgen, was geläufiger ist als Ausdruck. Die Magnetresonanz kann genauso wie auch der Ultraschall diese frühen Veränderungen, diese noch reversiblen Veränderungen darstellen. Bei der Projektionsradiographie, ich habe das jetzt gestrichelt, nur durchgestrichen, kann man es nur teilweise sehen, und zwar sozusagen als indirekte Zeichen. Manchmal, wenn eine sehr starke Synovialproliferation ist, haben wir die periartikulären Weichteilschwellungen. Wenn die sehr deutlich sind, sieht man das auch im Röntgen. Knochenmarksödem durch eine sozusagen geminderte Knochendichte, die periartikulär ist, also das sind klassische Zeichen noch, die man auch in der Projektionsradiographie sehen kann, aber so wirklich schön und sehr früh subtil kann man nur mit dem Ultraschall, mit der Magnetresonanz diese frühen Veränderungen erkennen. Der Ultraschall, ganz kurz zum Eingehen, wird bei uns sehr hochauflösend verwendet. Sehr hervorragend ist er geeignet für die kleinen Gelenke, weil wir sehr oberflächlich schallen können und eine sehr hohe Auflösung erzielen. Das heißt auch, schon nur geringe Mengen von Erguss in den Gelenken können sehr schön dargestellt werden. Wichtig ist, dass wir eine standardisierte Dokumentation durchführen, anhand von Guidelines, die wir auch immer wieder predigen. Und ein Riesenvorteil ist es, dass man kein Kontrastmittel braucht, um jetzt die Hypervaskularisation festzustellen, weil wir Modalitäten haben mit dem Ultraschall durch das Color-Doppler oder Power-Doppler-Imaging, wo wir ohne Kontrastmittelapplikation den Fluss in den kleinen Gefäßen, sozusagen die Hypervaskularisation, direkt auch sehen können. Ganz gut geeignet auch ist der Ultraschall natürlich zur Kontrolle für die therapeutischen und diagnostischen Interventionen, um zu sehen, ob man an der richtigen Stelle auch das Gelenk punktiert hat. allerdings große Limitationen hat der Ultraschall auch. Man braucht viel Erfahrung, also mit so 2-3 Schellen und man kann es schon, ist es nicht getan. Und man sollte sich auch wirklich anhand von den Guidelines wirklich diese Standardschnitte aneignen. Und natürlich nur die sozusagen kleinen Gelenke können sehr schön beurteilt werden. Man tut sich dann schon schwerer, wenn man jetzt die Hüfte zum Beispiel bei einem Patienten untersucht, der etwas korpulenter ist, um dann wirklich diese schöne Auflösung zu bekommen. Wir haben verschiedene Techniken im Ultraschall. Wir haben das konventionelle Imaging und die modernen Imaging-Verfahren. Beim konventionellen Verfahren ist eigentlich, man beginnt mit dem B-Mode oder Grayscale Ultraschall, wo man sehr schön die Anatomie darstellen kann, die Erosion sehen kann, Gelenkspaltverschmälerungen, aber auch sozusagen sekundärarthrotische Veränderungen wie Osteophyten sehen kann. Hier oben zum Beispiel bei dem Beispiel sehen wir hier eine kleine Erosion durch diese Diskontinuität, der Reflex, diese weiße Linie ist der Reflex von der Kortikalis, der die Echowelle wieder zurückspiegelt. Und hier ist diese Diskontinuität, wo die Corticalis unterbrochen ist, eine kleine Erosion zu sehen. Im Power-Doppler, Color-Doppler, der Unterschied dazwischen ist eigentlich, ich verwende persönlich lieber den Power-Doppler, weil der noch sensitiver ist bei den sehr kleinen Gefäßen und auch bei langsamem Blutfluss. Beim Color-Doppler kann man zwar die Blutflussrichtung darstellen, aber wie gesagt, das ist uns nicht wichtig. Wir wollen ja nur sehen, ob es eine Hypervaskularisation gibt. Moderne Imaging-Verfahren schaffen es noch sensitiver, den Blutfluss darzustellen durch zum Beispiel das Harmonic Imaging-Verfahren oder auch dieses Pulsenberichten Harmonic Imaging-Verfahren, durch 2 Präpulse, Impulse, die fundamentalen Wellen herausgesubtrahiert werden aus dem Gewebe. Wir haben sozusagen kein Hintergrundrauschen mehr. Und das, was dann übrig bleibt als Gewebe, ist das, was wir dann hineingeben, zum Beispiel durch kleine Mikrobläschen, wenn wir so Microbubbles Kontrastmittel verwenden. Das wird intravenös gespritzt und das verteilt sich dann genau in der Region, die hypervaskularisiert ist. Das ist jetzt ein Beispiel. Wie kann ich zum Beispiel auch ohne Kontrastmittel unterscheiden? Bei diesem Gelenk handelt es sich hierbei um eine, das war jetzt etwas zu schnell, aber wir haben dann noch ein zweites Video, um eine Synovialproliferation oder um einen Erguss. Und das kann ich ganz gut im Ultraschall machen, indem ich einen Druck ausübe. Sie sehen hier diese eher echoarm bis echofreie Zone. Ich drücke jetzt mit dem Schallkopf drauf und kann hier das sozusagen wegdrücken. Das heißt, Flüssigkeiten, Ergüsse kann ich durch eine Kompression im Ultraschall auch schon diagnostizieren. Hier ein anderes Beispiel. Da sehen wir hier wieder ein Gelenk. Hier diese eigentlich vermehrte sozusagen Synovialproliferation in dem Fall. Sie ist schon etwas echoreicher als das Beispiel, was ich gerade eben gezeigt hatte, hier genauso schön zu sehen. Und wenn man jetzt wissen möchte, ist es aktiv oder inaktiv, das heißt hypervaskularisiert oder sozusagen schon chronisch, aber derzeit nicht aktiv, dann verwende ich meinen Power-Doppler und sehe das hier sehr schön bei diesem Beispiel, diese Hypervaskularisation, also in dem Fall sehr stark hypervaskularisiert. Quantifizieren kann ich das Ganze ist ganz einfach, indem ich zum Beispiel Querschnitte mache über dem Gelenk an der dicksten Stelle, wo die meiste Synovialproliferation zu sehen ist und das dann ganz einfach simpel abmessen kann. Das ist zum Beispiel geeignet für Verlaufskontrollen. Es gibt aber auch andere Verfahren, wie zum Beispiel jetzt hier bei der Hypervaskularisation, wo ich dann ein Scoring auch anwenden kann. Wir persönlich haben dann ein Scoring. Muss ich noch weitergehen? Ein Scoring, was eigentlich sehr einfach ist zum Anwenden, entwickelt. Das geht von 0 bis 3. 0 ist sozusagen das unauffällige, gesunde Gelenk, gesund jetzt von der Seite der Vaskularisation her, nicht inflammiert. Dann Score 1 wäre nur eine punktuelle kleine Hypervaskularisation zu sehen. Wir sehen hier korrespondierend das Röntgen, das ist hier das MCP2-Gelenk, wo wir eigentlich das als unauffällig gefunden würden. Wir sehen keine Erosion bei diesem Patienten und auch der Weichteilschatten ist unauffällig. Beim Score 2 hier haben wir allerdings schon eine Hypervaskularisation zu sehen, die allerdings weniger als 50% des Gelenkes hier betrifft, der Gelenkshaut betrifft, und aber konfluierende, sozusagen Farbpixel sehen wir schon, konfluierende kleine Gefäße. Das ist hier das korrespondierende Röntgen wieder. Wir sehen hier auf der Seite ein bisschen vermehrten Weichteilschatten Und entsprechend bei dem dritten Beispiel, Sie können es eh schon erahnen, sehen wir hier eine deutliche periartikuläre Weichteilschwellung. Das ist hier mit einer konfluierenden Signalhyperintensität zu sehen. Also wir haben hier einen deutlichen verstärkten Hypervaskularisation in diesem Gelenk, für uns der Score 3. Ich finde, das ist ganz praktikabel anzuwenden, gerade wenn man viele Gelenke schallt, dass man sich einfach eine Richtlinie machen kann und das ganz gut auch für Verlaufskontrollen anwenden kann. Ein anderes Verfahren, was wir auch anwenden, allerdings nur in speziellen Fällen, ist jetzt das Pulse Inversion Harmonic Imaging mit dem intravenösen Kontrastmittel. Das ist ein Mikrobläschen-Kontrastmittel, was sich über die Lunge abatmet und eigentlich so gut wie keine Nebenwirkungen hat. Hier ist ein Beispiel von einem Patienten, das ist jetzt ein Transversalschnitt durch das proximale Interphalangealgelenk. Wir sehen hier wieder den Reflex der Corticalis. Hier die Hypervaskularisation wieder im Power-Doppler. Wir haben das als Score 2 eingestuft. Das ist jetzt ohne Kontrastmittel und hier sehen Sie mit Kontrastmittel, wie hier die Bläschen genau nämlich dort in dieser Synovialproliferation hier sich ansammeln. Das heißt, das alles korreliert mit den Gefäßen und man sieht hier eigentlich ganz schön die Korrelation zu dem Power-Doppler-Bild. Vorteil ist, dass wir hier ein dynamisches Verfahren haben mit diesem Kontrastmittel und natürlich auch entsprechende Kurven erreichen. Hier eine Baseline zuerst gemessen ohne Kontrastmittelapplikation, dann kommt das arterielle Enhancement. Hier dieses Beispiel, wir haben hier in einem ROI immer an derselben Stelle gemessen und dann wieder die langsame Washout-Phase. Berechnet haben wir dann diese Area under the curve, das heißt, um auch wirklich eine fixe Zahl zu bekommen und das zu vergleichen. Wir haben diese beiden Verfahren miteinander verglichen, das Power-Doppler-Verfahren und dieses Pulse Inversion Harmonic Imaging Verfahren und sind drauf gekommen, dass es eigentlich sehr schön miteinander korreliert. Die Area under the curve ist immer größer, je stärker die Vaskularisation war. Und wo wir es auch angewendet haben, ist für den Therapieverlauf. Da haben wir uns, ich sage jetzt mal, angehängt an eine Studie, die auf der Rheumatologie bei uns gelaufen ist, wo den Patienten über eine Woche hinweg mittelhochdosiertes Cortison gegeben wurde. Und wir haben gesehen, vor dieser Therapie war eine viel höhere Echointensität, das mit der Spiegel, die Area Under the Curve, erzielt worden. Und nach dieser Therapie, nach einer Woche mittelhochdosiertem Cortison, konnte das auch deutlich also gesenkt werden und die Patienten waren auch weitgehend klinisch und beschwerdefrei. Wie sind die Ergebnisse, wenn wir sie mit der Magnetresonanz vergleichen? In der Regel korreliert das ganz schön. Ich habe hier allerdings jetzt ein Beispiel, wo wir im Ultraschall mehr sehen als in der Magnetresonanz. Das ist hier das proximale Interphalangealgelenk, das vierte. Das ist die Stier-Sequenz, das heißt ohne Kontrastmittel eine Sequenz, die sehr schön Knochenmarksödeme und Flüssigkeiten darstellt. Das ist nach Kontrastmittelapplikation und wir sehen hier bei dem PIP4-Gelenk eigentlich nur minimal eine verstärkte Kontrastmittelanreicherung. Hier nochmal im Transversalschnitt da an der Seite ganz schön zu sehen, also hier ulnaseitig. Und korrelierend hier der Ultraschallbefund mit dem Power-Doppler, wo wir eine Synovialproliferation sind und doch eigentlich einen Score 2 haben wir das eingeschätzt. Also da war der Ultraschall im Power-Doppler doch sensitiver. Hier noch ein Beispiel, Vergleich sozusagen nur die Stier-Sequenz mit der Sequenz, das ist eine T1-gewichtete Sequenz mit Fettunterdrückung nach Kontrastmittelapplikation. Das ist ein Beispiel, woran wir eigentlich belegen können, dass wir die Kontrastmittelgabe brauchen. Weil nicht jedes Gelenk, was eine synoviale Proliferation hat, ist gleichzeitig auch sehr ödematös. Und hier bei dieser aktiven sozusagen Proliferation nimmt dieses ganze Gelenk so sehr stark Kontrastmittel auf. In der Regel haben wir aber doch eine Korrelation, hier wieder eine Stier-Sequenz. Das ist die Sequenz nach Kontrastmittelapplikation, wo wir doch sehen, größtenteils korreliert das recht gut, diese sozusagen signalreichen Veränderungen schon bereits in der Stier-Sequenz, die wir hier haben mit Ergüssen und teilweise auch wirklich ödematöse Synovialproliferation hier entlang, korreliert auch ganz schön mit der Kontrastmittelanreicherung der Nachkontrastmittelgabe. Für die Differenzierung zwischen verschiedenen rheumatischen Erkrankungen ist der Ultraschall auch ganz gut geeignet. Einerseits haben wir häufig auch Patienten, die mit fraglicher rheumatoider Arthritis zu uns geschickt werden, nicht ganz eindeutig vom klinischen Befund her. Und wir können im Ultraschall eigentlich auch ganz gut irgendwie anhand von typischen Befallsmustern sehen, sozusagen, ist es eher Rheumatoidarthritis oder ist es vielleicht ein Lupus? Zum Beispiel hier bei diesem Patienten, PIP5-Gelenk, wir haben überhaupt keine Erosion bei diesem Patienten gesehen und auch die distalen Interphalangialgelenke waren mit betroffen, was eindeutig eigentlich für den Lupus gesprochen hatte. Hier ein anderer Patient, das war auch klinisch nicht ganz eindeutig. Wir haben hier wieder diese Synovialproliferation und hier in der dynamischen Untersuchung haben Sie gerade gesehen, kommt so etwas Echoreiches, ist da gerade aufgeblitzt. Und das war ein Patient, der hatte Gicht und dort hat man schon ganz subtil im Ultraschall auch die Kristalle gesehen. Besser ist natürlich ein neues Verfahren, was wir jetzt auch begonnen haben, bei uns in der Klinik einzusetzen. Das ist das Dual-Source-CT, wo wir kleine Uratkristalle durch die verschiedenen KV-Techniken bei dem Dual-Source-CT ganz schön hier farbkodiert darstellen können. Hier ein anderer Patient. Wir sehen hier, das ist die Trizepssehne, das ist hinten das Olecranon und wir haben hier eine deutliche Weichteilschwellung. Das ist die Bursa olecrani gewesen, wo eine deutliche Proliferation war, hier entsprechend auch wiederum die Power-Doppler-Bildgebung, wo wir eine vermehrte Vaskularisation in dieser Bursa olecrani gesehen haben. Also ein typischer Patient, hier mit Psoriasis Arthritis befallen. Vergleichen wir jetzt nun noch die Erosionen mit den verschiedenen Verfahren. Die Computertomographie ist eigentlich der Standard, der Goldstandard für dieses Verfahren, um Erosion nachzuweisen. Nur wird man nicht bei jedem Patienten eine Computertomographie machen. Hier gab es eine Studie von Don, der hat diese verschiedenen Methoden, also Ultraschall, Magnetresonanz und Röntgen, verglichen miteinander und hat eigentlich gesehen, dass Sensitivität, Spezifität, dass da die Magnetresonanz eigentlich am besten abgeschnitten hatte, Ultraschall aber auch trotzdem noch dem Röntgen in der Sensitivität überlegen war. Ich selber sage halt, den Ultraschall-Magnetresonanz sozusagen, das sollte alles komplementär eingesetzt werden und vor allem sollte das Röntgen als Basis, als Ausgangsbefund irgendwie auf jeden Fall durchgeführt werden. Hier nochmal im Ultraschall die verschiedenen kleinen Erosionen, hier eine frische Erosion, Sie haben das Bild schon gesehen, hier eine geglättete Erosion, wo wir wirklich eine Sklerosierung am Boden von dieser Erosion sehen. Hier nochmal ein Patient, auch mit Rheumatoidarthritis, entlang hier deutliche Erosionen, das ist auf Höhe vom Radiokarpalgelenk gewesen. Auch die Sehne wird hier von dem eigentlich vom Panusgewebe hier umgeben. Und hier nochmal ein anderes Beispiel, auch wieder eine eher destruktive Form der Rheumatoidarthritis mit deutlichen Erosionen und einer massiven Synovialproliferation. Typischerweise eben bei der RA sind die jetzt das zweite, dritte MCP und die PIP-Gelenke betroffen. Es gibt für das Röntgen zum Beispiel jetzt auch teilweise automatisierte, webbasierte Verfahren, wo wir die Röntgenbilder in einem Computerprogramm sozusagen einspielen können und dieses Computerprogramm kann uns den Gelenkspalt ausmessen, kann auch Erosionen beurteilen, also ficken einfach, um dann den täglichen Alltag oder auch für Multicenter-Studien das Ganze zu vereinfachen. Hier nochmal ein Beispiel, auch wieder das Röntgen. Wir sehen hier eine Weichteilschwellung, wie stark jetzt sich da irgendwie der klinische Befund auswirkt, war jetzt von dem Röntgenbild aber nicht so eindeutig zu sehen. Und entsprechend hier haben wir die Power-Doppler-Untersuchung. Wir sehen hier die Sehne des Musculus abductor pollicis longus umgeben mit dieser massiven Synovialproliferation und einer Hypervaskularisation hier korrelierend genau an dieser Stelle. Und Spätkomplikationen zum Beispiel sind im Ultraschall auch sehr schön zu sehen. Häufig zum Beispiel rupturieren die Sehnen. Und wir sehen hier die Sehne des Musculus tibialis anterioris. Hier ist sie noch schön intakt. Dann ist sie hier deutlich aufgetrieben und zeigt eigentlich eine subtotale Ruptur, zentrale Teilrupturen. Das ist auch ein Patient gewesen mit einer rheumatoiden Arthritis, aber schon langjährig. Also sozusagen auch funktionell hier nochmal der Ultraschall sehr schön einzusetzen als dynamisches Element. Und jetzt bin ich eigentlich schon am Schluss angelangt, also freue mich auch gleich auf die Diskussion, weil es ist nicht ganz klar, sozusagen Nachweis von Frühveränderungen der Rheumatoiden Arthritis auf jeden Fall mit Ultraschall und Magnetresonanz, wie ich vorher gezeigt hatte. Die typischen Zeichen können eigentlich nur mit diesen beiden Verfahren schön nachgewiesen werden. Der Ultraschall sollte eingesetzt werden, um die klinische Verdachtsdiagnose zu unterstützen. Und man kann natürlich diesen ganzen Therapieeffekt auch monitorisieren mit dem Ultraschall. Dennoch sollte man die Projektionsradiographie weiterhin als Basisbefund und insbesondere für Verlaufskontrollen einsetzen. Die Projektionsradiographie ist unverzichtbar und man sollte Ultraschall und die Projektionsradiographie als komplementäre Verfahren behandeln. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit.